Ja, ich freue mich richtig sehr, heute Morgen hier zu sein. So schön, eure schönen Gesichter zu sehen. So schön, dass du da bist. So schön, in der Gegenwart Gottes zu sein. Absolut cool. Ja, ich hatte keine Angst, da zu sein. Die Autobahn ist so schön, da kann man einfach gechillt fahren und rechtzeitig noch ankommen. Gerade noch heute Morgen haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Wir haben nur ein Auto und drei Dienste gleichzeitig. Mein Sohn ist ein relativ guter Fußballer und musste irgendwie zum Turnier gebracht werden. Und meine Frau darf die Predigt, die sie vor 3-4 Wochen hier gehalten hat, über Mama sein, in Ulm halten. Und ich dachte, es regnet bei uns, ich fahre dich noch kurz hin. Genau, deswegen bin ich quasi auf den letzten Drücker gekommen. So, in meinem Herzen sind ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Gedanken, wie ich diese Predigt anfangen könnte. Vielleicht fange ich mal mit dem an, was wir diese Woche so getrieben haben. Wir waren nämlich unterwegs als Pastoren der Mosaik Family und die Ecclesia Pforzheim ist ein Teil dieser Mosaik Familie. Zu siebt saßen wir für anderthalb Tage und haben so ein bisschen überlegt, was macht uns aus, wie wollen wir arbeiten und haben uns dabei eine neue Definition gegeben. Und zwar sind wir eine Familie, eine Kirchenfamilie, die ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Vision, gemeinsame Werte, gemeinsames Pastorenteam. Und ein gemeinsamer Seniorpastor, und das darf ich sein. Und wenn du in diese Rolle schlüpfst, dann merkst du, das ist manchmal gar nicht so einfach. So, wir haben heute in Ulm ganz großen Gottesdienst mit Kindersegnung, mit Taufe. Und es regnet und man denkt, hoffentlich läuft alles gut. Und dann muss man das so wirklich entspannt in andere Hände legen und vor allem entspannt in die Hand Gottes. Vor vielleicht 10 Monaten haben wir unsere Homepage in Ulm überarbeitet. Und irgendwann habe ich das durchgelesen, habe das gar nicht selber gemacht. Andere Leute haben es gemacht und ich habe es mir angeschaut. Und es war richtig schön, aber der Text stimmte nicht. Ich dachte, wer um alles in der Welt gibt da was vor, was so überhaupt gar nicht stimmt. Da stand sinngemäß, wir sind eine Gemeinde mit 4 verschiedenen Standorten, mit 6 Pastoren, mit 10 Gottesdiensten am Wochenende. Und mir war, was träumt ihr? Wer hat, bitteschön, war das Copy-Paste von sonst wo? Ich weiß es nicht. Damals waren wir als Ulmer unterwegs mit 4 Gottesdiensten. Unser Jugendabend, den bezeichnen wir als Wochenendgottesdienst, ähnlich hier. Wenn ich an Pforzheim denke, denke ich an 3 Gottesdiensten. Und ich denke, der Freitagabend hier, ist doch Freitagabend, nicht wahr? Ist genauso wichtig wie der Sonntagmorgen. Richtig gut, was hier läuft. Ich darf das immer wieder auf Insta sehen und das ist so cool zu sehen, was für eine starke Mannschaft hier unterwegs ist. Worum es mir geht, das, was damals so dastand, was eigentlich völlig falsch war, ist plötzlich wahr. Ist echt krass. Wir sind tatsächlich in 4 verschiedenen Orten unterwegs, mit momentan 9 unterschiedlichen Gottesdiensten, 2 in Stuttgart, 3 in Pforzheim, 4 in Ulm. Und in Ehingen hoffen wir am Ende des Jahres letztendlich wirklich loszulegen. Dann wären wir bei den 10 Gottesdiensten, die dort standen. Also wie gesagt, nicht von mir. Ich weiß wirklich nicht, welcher Fantast das da aufgeschrieben hatte. Ich habe auch gleich gesagt, Leute, das müsst ihr ändern. Das stimmt ja gar nicht. So mittlerweile stimmt das, zum bestimmten Grad zumindest. Wir sind unterwegs und das ist spannend. Und es ist auch spannend, unterwegs zu sein, zu merken, wir sind in Predigreihen. Und ich werde heute nicht das predigen, was angekündigt ist. Das wird nächsten Sonntag geschehen. Deswegen, weil wir anfangen mit einer neuen Reihe, die mir persönlich ganz wichtig ist. Diese Reihe heißt Kingdom Mindset, die Art des Königreiches Gottes. Und geht darum, wie lebst du dein Christsein in Zeiten wie diesen. 2020, ich weiß nicht, wenn irgendjemand dich gefragt hätte, 2019 Weihnachten, wie wird 2020, the best is yet to come, das Beste kommt noch. Dann glaube ich, hätte keiner von uns gesagt, ja, wir werden monatelang keine Live-Gottesdienste haben, keine Präsenz-Gottesdienste. Wir werden weit voneinander entfernt sitzen. Wenn wir uns begegnen, sagen wir nicht Hallo, sondern eher irgendwie so, keine Ahnung, mit den Füßen, bleib mir vom Leib. Wer hätte das vermutet? Also ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, in unserer Gemeinde in Ulm gab es, glaube ich, noch nie einen Gottesdienst, der ausfiel. Selbst an Pfingstsonntag, wo wir quasi ein Jahr lang darum geworben haben, wir als ganze Kirche fahren nach Kirchheim und wir sind dort. Und tatsächlich haben wir 180 Leute irgendwann mobilisiert. Das war nicht die ganze Gemeinde, aber ein Großteil. Und doch waren ein paar übrig, also haben wir gesagt, also machen wir einen Gottesdienst dort. Also, dass man überhaupt einen Sonntag-Gottesdienst ausfallen lässt, das gibt's gleich gar nicht. Und auf einmal durften wir uns gar nicht mehr treffen. Die Regierung hat es einfach untersagt. Und dann schaut man in die sozialen Medien und man merkt, dass die Christen irritiert sind und dass manche Christen da ganz interessante Dinge von sich geben. Und zu bestimmten Grad merkten wir auch, nicht alles, was in der Welt geschieht, ist koscher. So manch eine Regierung hat diesen Virus auch gebraucht, um so andere Programme, die sie schon immer in der Schublade hatten, irgendwie auch durchzudrücken. Und so ein komisches Gefühl kommt auf. Nun, keine Angst, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, absolut nicht. Aber was ich bin, ist ein Bibelleser. Und wenn ich die Bibel lese, dann merke ich, es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Und die Frage ist, wie lebe ich mein Christsein in spannenden Zeiten? Wir leben ja manchmal davon und wir stellen die Frage, was ist, wenn Verfolgung kommt? Aber die Realität ist, es herrscht Christenverfolgung in dieser Welt. Links und rechts in ganz vielen Ländern werden Christen um ihres Glaubens willen diskriminiert, verfolgt, in Gefängnissen eingesperrt, in Ländern, die 5 Stunden weit entfernt sind von jetzt. Aber wir blenden das aus, es betrifft uns ja nicht. Wir sind ja hier in diesem heilen Deutschland. Wir werden ja noch nicht verfolgt, oder? Aber unsere Brüder werden's. Und ich bin so dankbar für all die christlichen Werke, die die Realität, die wir erleben, immer wieder neu uns, die wir so bequem darlegen, vor Augen führen. Wenn du dir vorstellst, heute Morgen, du kommst zum Gottesdienst, ich denke, jeder von uns ist davon ausgegangen, trotz Corona, dass wir hier einen Präsenzgottesdienst durchführen. Warum? Wir haben dazu eingeladen, ihr habt euch angemeldet. Jetzt stell dir mal vor, in einem anderen Land, du gehst zum Gottesdienst, aber das Kirchenhaus steht nicht mehr da, weil die Regierung kurzerhand entschieden hat, wir wollen das nicht mehr. Und Kirchen in der Größenordnung von 5000 Gottesdienstsitzplätzen werden platt gemacht von heute auf morgen. Und die Christen wissen gar nichts und kommen und sehen das. Und wie fühlt man sich? Wie komisch fühlt man sich dabei? Und wir merken, wir leben schon in irgendwie interessanten Zeiten. Und mir war es, ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass wir den Fokus bewahren. Dass wir nicht nach links und nach rechts schauen, sondern dass wir wissen, worauf wir gebaut haben. Mein Glaube steht fest, egal was kommt. Und wenn wir uns morgen nicht mehr treffen dürfen, wenn wir uns selbst nicht mehr in Hauskreisen treffen dürfen, wenn wir vielleicht nicht mehr per Online Gottesdienste anbieten dürfen, und ich sage nicht, es kommt, aber wenn das der Fall wäre, steht mein Glaube dennoch. Warum? Weil mein Glaube gebaut ist auf Jesus. Und Jesus ist da, Punkt. Und wenn ich im Gefängnis bin, ist Jesus da. Und mein Glaube ist gebaut auf Gottes Wort. Und noch habe ich Gottes Wort zumindest im Herzen. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir es nicht nur online haben und nicht nur als gedruckte Version 1000 Mal in irgendwelchen Bücherregalen, sondern dass wir tatsächlich Gottes Wort lesen und kennen und im Herzen haben. Aber mein Glaube steht fest, gebaut auf Jesus, gebaut auf Gottes Wort, gebaut auf Menschen, die mir Glauben mitgegeben haben. So, ich bin nicht irgendwann aufgewacht und habe gesagt, oh, jetzt glaube ich, sondern Menschen haben ganz intensiv Zeit in mein Leben investiert. Ich habe ganz viele Menschen, ganz viele Leiter, mein Vater, meine Mutter, meine Lehrer, meine Bibelschullehrer, meine früheren Ältesten, wo ich ein Teenie war, meine Pastoren, sie alle haben Glauben in mein Herz hineingelegt und mein Glaube ist gebaut. Und heute darf ich andere tragen. Und so auch du. Also mein Fundament steht, das Ziel ist eigentlich auch klar. Und das Ziel ist, dass ich eines Tages bei Gott sein werde. Ob ich das sein werde mit 100 und hier friedlich einschlafe, oder ob ich an einer Krankheit sterbe oder ob Jesus wiederkommt, das Ziel steht fest, bei ihm zu sein. Da ist kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und ich glaube, es ist so gut, wenn du überlegst, wie die Menschen reagiert haben bei Corona bis heute. Manche trauen sich nicht mehr in den Gottesdienst, andere trauen sich nicht zu irgendeiner Feier. Man hat so sehr Angst, Hilfe, Angst um sein Leben. Und ich denke mir, warum soll ich Angst haben? Mein Leben ist doch in der Hand Gottes. Mein Leben steht fest. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich, das ist Ziel. Habt ihr diese Hoffnung? Diese Hoffnung auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Und was anderes steht auch fest, nämlich die Kraft Gottes, der Begleiter, der Tröster ist immer noch da. Jesus sagt, hey, habt keine Angst, ich werde euch einen Beistand geben. Und dieser Beistand ist da, egal, ob wir gerade Party feiern und in den schönsten Gottesdienste mit Licht und coolen Texten oder ob du ganz allein da bist, der Heilige Geist ist da. Und dieser Heilige Geist ist für die guten und für die schlechten Tage. Amen. Und er ist bei dir. Er ist für mich. Er ist für jeden Einzelnen von uns. Wir haben so viele Dinge, die uns so viel Halt geben. Und bei dem Ganzen, glaube ich, ist es dennoch wichtig, dass wir es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jesus erzählt ein Gleichnis von dem Sämann und er sagt, ein Bauer ging hin und fing an, Korn zu säen. Und einiges fällt auf guten Boden. Und der Same, der auf guten Boden fällt, bringt Frucht. Warum? Weil er tiefe Wurzeln bekommt. Aber nicht alles fällt auf guten Boden, sondern manches fällt auf dem Weg. Und da kommen die Vögel und sie fressen den Samen sofort. Noch bevor da irgendwas geschieht, ist dieser Same nicht mehr da. Manch ein Same fällt in die Dornen. Und die Dornen stehen für den Reichtum dieser Welt. Wenn ich ehrlich bin, in den letzten 25 Jahren habe ich in Deutschland ganz viele Christen gesehen, die gefühlt in den Dornen gelandet sind. Menschen, wo die Karriere so wichtig geworden ist. Menschen, wo ihr Haus so wichtig geworden ist. Menschen, wo ich weiß nicht, andere so wichtig geworden ist. Und es war, nein, nicht Verfolgung, sondern eigene Begierde, eigene Gier, die letztendlich diese gute Saat erstickt hat. Junge Menschen, die gut drauf waren und 10 Jahre später sind sie nicht mehr so gut drauf. Menschen in meinem Alter, die sich noch Christen nennen und wenig später kommen sie nicht mehr in den Gottesdienst und 10 Jahre später sind sie keine Christen mehr. Warum? Sie sind gefühlt in die Dornen gelandet. Aber das ist ja ein Bild. Wir landen ja nicht in den Dornen, sondern wir entscheiden uns selber, dass wir dort leben. Und manch anderes fällt auf Felsengrund. Und dieser Same bekommt keine Wurzeln. Und als Pastor, muss ich euch ehrlich sagen, hatte ich wirklich spannende, interessante und auch stressige letzten Monate. In der Frage, haben unsere Leute genügend Wurzeln? Die Menschen, die uns anvertraut sind, egal wo, ob in Ulm, in Pforzheim, in Stuttgart, haben sie eigene Wurzeln? Und das kann ich gar nicht von außen beantworten. Und ich höre mit der Zeit ganz unterschiedliche Dinge von Menschen, die im Prinzip ganz systematisch ihren Glauben leben. Und von anderen, von einem jungen Mann, den ich sehr, sehr schätze. Er ist lange Zeit Glied unserer Gemeinde und fast wie ein Freund. Und von dem hörte ich, er war in keinem Gottesdienst und es gab keinen Gottesdienst. Er hat sich kein einziges Stream angeschaut. All das, er hat kaum die Bibel gelesen, aber er nennt sich Christ. Und er ist Christ. Und ich dachte mir, okay, das ging jetzt für ein paar Wochen gut. Was ist, wenn es jetzt Monate und Jahre geht? Und du merkst, dieser junge Mann braucht andere Menschen. Es gibt so Christen, die brauchen andere Menschen, damit ihr Christsein irgendwie im Lot ist. Er ist so ein geselliger Menschentyp. Er braucht seine Freunde, die ihn anrufen und sagen, hey, wir treffen uns zum Baggersee. Oder nein, wir renovieren. Diese Woche war er fleißig am Renovieren. Dort, wo kein anderer, der die Bibel gelesen hat, da war. Er war da. Und manchmal ist mir ja so, die Männer im Alten Testament sind sie in den Krieg gezogen. Noch heute habe ich den Eindruck, manche würden lieber irgendwie körperlich beweisen, dass sie Gott lieben, als dass sie so innerlich Gott lieben. Wir dürfen Gott lieben. Punkt. Worum es mir geht, ist, mach deinen Glauben nicht abhängig von deinem Hauskreisleiter. Mach deinen Glauben nicht abhängig von der Ekklesia vor Pforzheim, von deinem Pastor, sondern du folge Jesus nach und dann bist du ein Teil der Gemeinde und dann trägst du dort mit Verantwortung und dann kann man auf dich bauen. Und das sind die anderen, die sagen, ja, ich bin ja Christ, ich gehöre zum Leib Christi, aber nirgendwo hin. Und das ist per se völlig falsch. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir nicht eine Predigt halten, sondern eine ganze Predigtreihe uns beschäftigen mit dieser Frage, was macht das Reich Gottes wirklich aus? Kingdom Mindset. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Wie viel Gerechtigkeit ist in dieser Welt? Du schaust nach links und rechts und du merkst, da ist so viel Ungerechtigkeit. Auch bei den Christen ist nicht alles gerecht. Aber nein, das Reich Gottes ist anders. Es ist gerecht. Es ist Gerechtigkeit. Dort, wo der Geist Gottes herrscht, dort herrscht Gerechtigkeit. Und dann herrscht auch Frieden. Und dann herrscht auch Freude. Ich habe vor 1,5 Jahren über diesen Vers bei uns gepredigt und gesagt, ich glaube, dass dieser Dreiklang eine ganz klare Priorisierung hat. Es beginnt nicht bei Freude, sondern es fängt mit richtigem Handeln an, mit Gerechtigkeit. Und dort, wo ein Volk in Gerechtigkeit geführt wird, dort macht sich Frieden breit. Und dort, wo Frieden herrscht, ist auch Raum für Freude. Und so ähnlich auch in deinem Leben. Wenn du ungerecht handelst, dann hast du keinen inneren Frieden und dann verspürst du auch keine große Freude. Aber wenn du in Taten der Gerechtigkeit wandelst, wenn du das Richtige tust, dann fällst du vielleicht müde ins Bett. Aber dein Tun war richtig und meistens macht sich Frieden breit. Und meistens dann auch Freude. Aber das Reich Gottes ist eben Gerechtigkeit, Frieden, Freude. Und wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wisst ihr, ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid. Ich freue mich, dass ihr den Mut hattet, in den Gottesdienst zu gehen. Andere hatten ihn nicht. Und ich will das gar nicht verurteilen. Ich denke, es gibt auch manche Menschen, die sollten vielleicht nicht kommen, weil sie zu einer besonderen Risikogruppe gehören. Aber wie viele Menschen sind eben nicht mutig, sondern eher ängstlich? Wisst ihr, wir beten momentan jeden Freitag als Pastorenteam, Gott schenkt Mut, dass Menschen wieder in den Gottesdienst kommen. Und links und rechts merke ich, wir sind längst nicht bei 100%, sondern vielleicht bei 60%. Und je kleiner die Gemeinde, desto mehr kommen, das ist schon gut. Ich freue mich, dich zu sehen und ich meine es wirklich. Ich danke Gott, dass er dir die Kraft und den Mut gegeben hat. Und du brauchst eigentlich gar keinen Mut, denn wir sind hier so vorsichtig, von daher passiert da gar nichts. Ja? Aber Angst ist ja seltsam. Manche Menschen sitzen irgendwo weit entfernt und haben Angst, dass jemand, der 200 Kilometer weit weg hustet, sie ansteckt. Angst ist ja nicht rational, sondern teilweise sehr irrational. Was haben Menschen Ängste? Aber nein, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft. Amen. Du und ich, wir haben einen Geist der Kraft bekommen. Und dann gibt es Hiobsbotschaften. Corona macht sich breit und alle Welt sagt sich, was tun wir? Und ich habe unserer Church damals gesagt, hey, in jeder Krise steckt eine Chance. Und ich glaube nicht nur eine Chance, wir werden ganz viele Chancen sehen. Und wenn ich jetzt rückblicke, was wir in den letzten Monaten erreicht haben, wir haben ganz viele Dinge gemacht, die wir machen wollten, aber die Zeit war absolut günstig. Wir hatten keine Präsenzgottesdienste, also haben wir unser Bad renoviert. Wir haben unser Dach gemacht. Wir haben unseren Stream ausgebaut. Wir haben nicht gesagt, Hilfe, wir wissen nicht, wo die Finanzen sind. Und wir hatten keine großen Puffer, sondern wir haben gesagt, Gott ist bei uns. In jeder Krise ist auch eine Chance und vielleicht nicht nur eine Chance. Und warum sollten Menschen, die Jesus lieb haben, auf einmal nicht mehr ihren Zehnten geben? Das macht doch keinen Sinn, oder? Du gibst doch dir nicht deinen Zehnten, weil du in den Gottesdienst kommst, sondern weil dein Zehnter Gott gehört. Warum sollten Menschen, die vielleicht plötzlich nicht mehr vor Ort sind, aufhören, Jesus zu lieben? Nein, Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Er hat uns den Geist der Liebe gegeben. Und Liebe bedeutet immer wieder neu, wir buchstabieren unser Leben nicht nur von uns selbst, sondern wir buchstabieren es von den anderen. Wir denken von den anderen. Wir versuchen da zu sein, wo Menschen ja das auch brauchen. Und das ist mir auch ganz wichtig, wir Charismatiker haben den Geist Gottes. Und das ist ein Geist der Besonnenheit. Und ihr alle wisst, dass manch Gutes, was Gott eigentlich in die Pfingstbewegung hineingelegt hat, eigentlich in die charismatische Bewegung hineingelegt hat, schon vor 100 Jahren, noch über 100 Jahren, letztendlich verschütt geworden ist, weil wir Kraft, Liebe und Besonnenheit nicht als Gesamtpaket gesehen haben, sondern man stürzt sich auf die Kraft. Ja, die Liebe ist auch noch gut. Besonnen sind die anderen. Nein, ich bin Charismatiker und ich bin besonnen. Ich will besonnen sein, ich will nüchtern sein, ich will nicht beherrschter werden von irgendetwas, sondern ich will nüchtern sein. Der Geist Gottes ist ein besonnener Geist. Das bedeutet nicht, dass ich im Lobpreis nicht hüpfen kann, ganz im Gegenteil. Ich verstehe das gar nicht, wie man das nicht tun kann. Das bedeutet nicht, dass man nicht seine Hände emporhebt, ganz im Gegenteil. Wisst ihr, wenn wir sagen, mit allem, was ich bin, dann darf das auch rauskommen. Du bist körperlich, du hast Hände, du hast Füße. Wenn ich die Begeisterung sehe beim Fußballspiel, da wird ein Tor geschossen und 70.000 Menschen flippen aus. Das sind Deutsche, nüchterne Deutsche. Und am Ende steigt ihr Verein doch ab. Das Tor hat nichts gebracht. Tor! Und die sind ganz, ganz besonders euphorisch, die immer so an der Kippe stehen. Scheiße, wir haben es doch nicht geschafft. Aber man hat sich gefreut. Und im Gottesdienst sind wir ganz ruhig. Mir geht es nicht um die Form. Worum es mir geht, ist, wir dürfen besonnen sein. Wir dürfen nüchtern Dinge einschätzen. Ja, ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, hat irgendjemand mir gesagt, 2020 wird so, hätte ich gesagt, echt? Krass, glaube ich nicht. Was hättest du gesagt? Ich wusste es nicht. Aber jetzt ist 2020 so und jetzt können wir besonnen damit umgehen. Warum? Weil wir Christen Jesus haben, weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir sein Wort haben, weil das Große unseres Lebens, der Rahmen steht immer, immer noch. Amen. Seid ihr bei mir? Nickt doch mal so innerlich oder auch äußerlich oder auch mit den Augen. Sonst mache ich mir langsam wirklich Sorgen hier. Am 29.12. habe ich in Ulm eine sehr krasse Predigt gehalten. Das war eine Weihnachtspredigt, aber anders. So, selber habe ich an Weihnachten zum ersten Mal seit vielen Jahren irgendwie nicht gepredigt und auf dem Herzen hatte ich doch eine Weihnachtspredigt, aber sie war dann doch nicht wirklich weihnachtlich. Ich habe im Prinzip die Gemeinde eingestielt auf Dinge, die kommen. Denn ich wusste nicht, dass Corona kommt. Aber man sah Wellen, die über unsere Welt schwappen. Man sah Strömungen. Und wisst ihr, das ist so ähnlich wie wenn du am Meer bist. Da gibt es diese kleinen Strömungen vor Ort und da gibt es die großen Strömungen. Und manche Strömung ist eigentlich seit 50, seit 70 Jahren hier in dieser Welt am Wirken. Und sie poppt auf, wenn die Grünen in ihrem Parteiprogramm oder zumindest fordern sie, dass man nicht mehr zum Arztberuf zugelassen werden darf, wenn man nicht bereit ist, abzutreiben, greift es. Und das in Jahren hat man darum gekämpft, Kinder im Mutterleib zu töten, abzutreiben. Man nennt das nicht töten, aber es ist nichts anderes als Leben, das lebt, das dann am Ende nicht mehr lebt. Und eigentlich ist der Vorgang Tötung, ja? So Kinder wurden getötet und wir haben dafür gekämpft, für dieses Recht. Und die Ärzte, die eigentlich Leben retten sollten, wurden mehr oder weniger gezwungen, das zu tun. Oder zumindest sehr, sehr umworben darum. Wenig später geht es weiter. Es wird getrieben bis kurz vor der Geburt. In Ulm hat ein Oberarzt oder ein Chefarzt gebrüstet, sorry. Gut, dass die Kinder draußen sind, wie ein Kind umgebracht hat im 9., im 10. Monat mit einem Stich durchs Herz. Ganz legal. Und in anderen Ländern ist es sogar nach der Geburt. Und das ist nichts anderes als Mord. Und wir merken das, was, und die Frage ist, was steht dahinter? Und am Ende wissen wir alle, der Geist dahinter ist nicht ein neuer Geist, sondern es ist der teuflische Geist, der schon immer den Menschen umbringen will. Wenn er irgendwie kann, bringt er den Menschen um. Nun, er darf den Menschen nicht einfach umbringen, er aber darf aber den Menschen verführen, dass der Mensch sich gegenseitig umbringt. Und das ist genau seine Methode. Und ich stelle mir die Frage, wo bleibt der Aufschrei? In den letzten Monaten habe ich so viele Posts gelesen von Christen und von Nichtchristen, aber kein, vielleicht zwei oder drei Posts in diese Richtung, obwohl es gerade in dieser Richtung mit riesigen Schritten in die falsche Richtung geht. Kein Post von irgendeinem jungen Menschen, der sagt, was geht ab? Ich möchte Medizin studieren oder ich möchte Arzt werden und irgendwann werde ich gezwungen, Menschen abzutreiben oder darf das nicht mehr ausüben. Wie krass ist das? Habt ihr den Aufschrei gehört? Ich nicht. Weder in der Gesellschaft, nicht einmal bei den Christen, nicht einmal bei den jungen Christen, die für alles Mögliche aufschreien. Boko Haram ist eine islamische Terrorgruppe, wütet seit vielen Jahren in Nordkamerun, vor allem in Nordnigeria, im Südniger, im Südtschad. Und vor einigen Jahren standen sie auch in Deutschland in den Medien. Da hatten sie in einer Nacht- und Nebelaktion, ich glaube 100 oder 200 junge Mädchen entführt. Und sie waren dann entführt. Aber das war einmal in den Medien. In Wirklichkeit geschieht es immer und immer und immer wieder. Sie wüten ein Dorf nach dem anderen und es juckt niemanden. Ich höre keinen Aufschrei. Keinen, der sagt, halt, was geht da ab? Und das in einem Land wie Nigeria. Nigeria ist eins der größten Länder Afrikas. Mit einer geteilten Bevölkerung, die Hälfte christlich, animistisch, die andere Hälfte muslimisch. Und hier werden viele, viele Christen entführt und umgebracht. Und ich höre keinen Aufschrei. Es sind ja nur Frauen. Es sind ja nur schwarze Frauen. Sorry, es sind ja nur Christen. Und die Christen, sie schreien wegen allem Möglichen. Ich bin sehr tight mit der jungen Generation. Ich sehe, wie viele so viel für alles Mögliche protestieren. Aber kaum ein Post habe ich je gelesen, hey, was geht hier ab? Oder denken wir mal im Kongo. Im Kongo wurden in den letzten 20 Jahren in diesem 6 Millionen Menschen. Aufgrund von vielen, vielen Gründen. Aber am Ende ging es immer ums Geld. Am Ende ist einfach das Geld die Ursache. Am Ende ist es unsere Interessen, denn wir brauchen die Erze für unsere Handys, für unsere Elektroautos. Also sorgen wir darum, dass da letztendlich eine regierungsfreie Zone herrscht, damit wir relativ günstig diese Mineralien abbauen können. Das ist leider die Wahrheit. In demselben Land hat ein König, der belgische König, geherrscht wie Hitler. Schlimmer als Hitler. 10 Millionen Kongolesen wurden damals umgebracht. Und kaum einer schreit und sagt Gerechtigkeit. Es sind ja nur Schwarze. Es sind ja nur Kinder. Kinder, die heute in Minen arbeiten, im Alter von 8 Jahren, von morgens bis abends, mit Mineralien, mit Chemikern, mit Dingen, die eigentlich absolut schädlich sind. Aber es juckt ja niemand. Hauptsache, wir schalten ganz schnell um auf E-Autos, damit wir irgendwas retten. Und wisst ihr, ich bin nicht gegen Ökologie, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, Gerechtigkeit muss das ganze Bild sehen. Und an dieser Stelle dürfen wir Christen einen kleinen Unterschied machen. Ja, wir dürfen eine gerechte Erde haben und wir dürfen dafür sorgen, dass unsere Erde auch ökologisch im Gleichgewicht ist. Umweltschutz ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Aber nicht auf Kosten von Menschen. Und wär's dein Kind, dann würdest du protestieren, aber es ist ja nicht dein Kind. Und gemeinsam haben wir so das Prinzip, wir verschließen unsere Augen, gelegentlich poppt irgendwas auf, was hat das Ganze mit dir zu tun? Und wisst ihr, ich finde dieses Thema sehr herausfordernd und es ist auch nicht zu Ende gedacht, denn wir sind ein Teil unserer Gesellschaft und die angeblich einfachen Lösungen sind oft nicht die Lösungen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir für Gerechtigkeit eintreten und dass wir nicht ein Echo der Gesellschaft sind. Dort, wo die Gesellschaft ruft, dort rufen wir Christen auch. Aber ganz ehrlich, lass uns da genau hinschauen, wofür ruft man? Wofür steht man denn wirklich? Steht man, wisst ihr, wenn ihr Gerechtigkeit hat, dann Gott. Die Propheten im Alten Testament, sie treten immer wieder auf und sie finden relativ krasse Worte gegenüber dem Volk Gottes. Und sie sagen, eure Gottesdienste, wir können sie nicht mehr ertragen. Das, was sie als Dienst an mich bezeichnet, das stinkt in meinen Ohren. Warum? Weil ihr beutet die Wehrlosen aus. Ihr beutet die Witwen aus. Ihr beutet die Waisen aus. Ihr beutet diejenigen aus, die sich nicht wehren können. Denkt an Abtreibung. Welches Baby kann sich im Mutterleib wehren? Keins. Und wer steht auf und sagt, nein, danke. Selbst als Pastor, wenn du dieses Thema ansprichst, das ist doch kalter Kaffee. Das machen wir seit 40 Jahren, so what? Aber ist doch jedes neue Baby, oder? Stell dir mal vor, man hat schon immer umgebracht und jetzt wird dein Nachbar umgebracht. Sagst du, das ist kalter Kaffee? Oder jemand kommt und als Dieb bricht in dein Haus ein und bringt deine Frau um und dann sagst du, das ist kalter Kaffee? Nein, es sind Menschen, von Gott gewollt. Das ist nicht kalter Kaffee. Und wir sollten aufstehen. Gegen Ungerechtigkeit, ähnlich wie die Propheten damals. Wenn ich an den König David denke, dann merke ich, dass Gott ein gerechter König ist, ein gerechter Gott ist. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David hat ganz, ganz vieles richtig getan. Aber wir alle kennen die Geschichte von dem Tag, wo er nicht in seiner Berufung gelebt hat. Von dem Tag, wo es eigentlich die Zeit der Kriege war und er hätte als König in den Krieg ziehen sollen, das war sein Job. Aber er blieb lieber zu Hause auf dem Balkon und da sah er sie, diese Schönheit, diese seltene Schönheit. Und er denkt, was ich sehe, das muss ich haben. Und sein Gewissen spricht zu ihm und Gottes Geist spricht zu ihm und Gott sagt, David, ich habe dich so reich beschenkt, du hast alles. Diese Frau gehört nicht dir, sie hat mit deinem Leben nichts zu tun. Aber er bringt die Stimme Gottes zum Schweigen. Er bringt seinem Gewissen zu Schweigen. Und er verführt diese junge Dame. Sie lässt sich verführen. Und sie werden gefühlt ein Paar. Resultat ist ein Baby. Und um seine Sünde zu kaschieren, lässt er diesen Ehemann umbringen. Wer hat's gesehen? Wen juckt es? Wer redet darüber? Ist doch der König. Tun alle Könige. Zu der Zeit Davids haben das alle Könige so getan. Versteht ihr? Das machen doch alle. Wer hat's gesehen? Wen juckt's? Gott juckt es. Und Gott tritt auf. Und im Namen des Propheten oder in Form des Propheten Nathan bekommt den Job, den König zu stellen. Und Nathan erzählt folgende Geschichte und ich lese sie uns kurz vor. 2 Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmlein. Er hat es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, trank von seinem Becher, schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David hört diese Geschichte und genommen, ein Lamm gestohlen. Was ist schon ein Lamm wert? Und er sagt, dieser Mann muss sterben. Und dann dreht sich der Prophet um und sagt, du bist der Mann. Ich liebe die Geschichte deswegen, weil sie bildhaft uns vor Augen führt, dass Gott es hasst, wenn die Starken auf Kosten der Armen leben. Wenn die Gewalttätigen ja das Land beherrschen. Dass Gott es hasst, wenn Ungerechtigkeit herrscht und nicht Barmherzigkeit. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Gott hat uns den Geist der Gerechtigkeit gegeben und das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit. Nun leben wir Christen, wir als Gemeinde leben in einer unvollkommenen, ungerechten Welt. Und das Spannende dabei ist, dass wir selber nicht so werden, sondern dass wir einen Unterschied machen. Dass wir nicht ein Echo der Gesellschaft sind, sondern dass wir Licht im Dunkeln sind, dass wir Salz in der Suppe, dass wir einen Unterschied machen. Dass unsere Worte und unsere Taten wirklich einen Unterschied machen. Ich denke, das ganze Alte Testament, auch das Neue Testament, ist so stark in diesem Fokus. Lasst uns gerecht handeln. Gottes Augenmerkmal ist auf alle gerichtet. Da gibt es viele andere Geschichten, die genau diese Gerechtigkeit und auch die Barmherzigkeit Gottes uns vor Augen führen. Ich persönlich glaube, es ist so wichtig, dass wir den Augen das Blickfeld Gottes übernehmen. Gott sieht dich und er sieht deinen Nachbarn. Gott sieht alle. Gott sieht alle. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde hingehen und das immer wieder neu buchstabieren. Und ich freue mich, dass Ecclesia Pforzheim nicht aus Deutschen besteht und nicht aus Polen besteht. Liebe Schwester, von welchem Land kommst du? Und nicht aus Ghana und nicht aus was auch immer, sondern aus allen. Wir alle sind herzlich eingeladen, wir alle gehören dazu. In unserer Gemeinde in Ulm habe ich seit 25 Jahren folgenden Vers gepredigt und ich werde nicht müde, diesen Vers zu predigen. Jesus will euch erquicken. Kommt her zu mir, alle, die ihr. Wen lädt Jesus ein? Er lädt alle ein. Er macht keinen Unterschied. Wir Menschen gehen ganz oft hin und machen einen Unterschied und sagen, dich lade ich ein, aber dich nicht. Dich sehe ich, aber dich nicht. Und es gibt so viele Mauern und so viele Trennungen und so viele Klicken und so viele Spaltungen, auch in Gemeinde. Wir junge Leute, wir stehen zueinander, mit den Alten haben wir nichts zu tun. Und wir Alten, wir stehen zusammen und wir verstehen die Jungen nicht mehr. Und wir Frauen gegen die Männer und so weiter. Und wir Schwarzen gegen die Weißen und wir Weißen gegen die Roten und wir Roten. Es gibt zu viele Trennungen. Und Gott geht hin und sagt, Jesus sagt, kommt her zu mir alle. Er meint alle. Punkt. Mein Vorgänger hat folgenden Vers relativ oft zitiert. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave, nicht Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. In Jesus sind wir alle einer, wir gehören zusammen. Und ein Teil von dem, was ich euch mitgeben möchte heute Morgen, ist es, dass es wichtig ist, dass wir diese Einheit buchstabieren. Und zwar die Einheit, die Gott geschaffen hat. Nicht eine weltliche Einheit, nicht eine organisatorische Einheit, sondern die Einheit des Geistes Gottes. Alle Trennungen, alle Mauern, alle Vorbehalte hat er eingerissen. Die Kirche Gottes besteht aus allen Generationen, allen Sprachen, allen Kulturen, allen Nationen. Die Realität, die wunderschöne erste Gemeinde erlebt schon einen Riesenkampf um Einheit. Die erste Krise war die Krise der Einheit. Da kamen Witwen und sagten, wir werden benachteiligt. Wenn das Essen ausgeteilt wird, dann denkt man nicht an uns. Und die Apostel haben nicht gesagt, das stimmt gar nicht. Sondern die Apostel haben gesagt, was? Wir schauen genau hin, ja, es stimmt. Und dann haben sie für Gerechtigkeit gesorgt, damit Einheit wieder leben kann. Gerechtigkeit, damit durch Gerechtigkeit Frieden und durch Frieden Freude sich breit machen kann. Einheit war schon immer umkämpft. Ehrlich gesagt, ich bin Pastor einer internationalen Gemeinde in Ulm und mich ärgert es, dass die ethnischen Pastoren meinen, sie müssen für sich ihre kongolesischen und ghanesischen und koreanischen und italienischen Gottesdienste feiern. Und im Gespräch mit ihnen fordere ich sie immer wieder neu heraus und sage, hey, wo bleibt das alle? Wo bleibt es, dass wir im Himmel wirklich eins sein werden? Lass uns doch diese geistliche Einheit heute schon leben. Aber es reicht nicht nur, in einem Gottesdienst zu sitzen, sondern es darf eine wirkliche Einheit sein. Wenig später in Apostelgeschichte 15 lesen wir, wie Judaisten kommen und im Namen des Gesetzes trennen sie die Gemeinde, treiben sie einen Keil zwischen den Juden und den Griechen. Und sie sagen, ja, wir alle haben einen Retter namens Jesus. Wir alle haben einen Herrn namens Jesus. Aber wir Juden sind doch was Besonderes. Und dann führen sie das hinaus und wisst ihr, theologisch kannst du genügend Bibelverse herführen, um genau das zu dokumentieren. Aber diese Bibelverse werden letztendlich missbraucht, denn sie sind nicht entlang der Linie Gottes, der Linie des Geistes Gottes. Und was tut Paulus? Paulus steht auf und er widersteht diesen Verdrehern. Er widersteht seinem eigenen Kollegen Petrus und sagt, Petrus, das ist falsch. Wir gehören zusammen, wie alle. Es gibt nur ein Leib. Wie viele Leiber gibt es? Es gibt nur einen. Wir alle sind mit hineingenommen in dieses Erlösungswerk. Und da möchte ich uns einen Vers vor Augen führen. Und um den geht es mir letztendlich heute Morgen. Da heißt es in Epheser 4, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Geistliche Einheit wird geschenkt von Gott. Die Welt versucht überall Einheit aufzubauen und versucht es und schafft es nicht wirklich. Und wenn es organisatorisch ist, dann merkst du, es ist doch nicht. Aber der Geist ist an unserem Job und soll euch alle miteinander verbinden. Ihr seid ja ein Leib. Und jetzt führt Paulus 7 K.O.-Kriterium gegen jede Tendenz der Trennung. Und soll ich euch ja sagen, 2020 höre ich und sehe ich so viele Tendenzen weltweit der Trennung. Überall Spaltung, überall Trennung. Trennung der Rassen, Trennung der Generationen, Trennung der Denkmuster, Trennung der Ideologien. Und plötzlich geht die Trennung mit hinein in die Gemeinden und mit hinein in die Familien. Als Familie sitzt du da und du kannst über manche Themen gar nicht mehr reden, denn dein Töchterchen mit 18 Jahren denkt so ganz anders als du. Und du überlegst, hey, was ist reingekommen? Letztendlich ist ein Geist der Spaltung in dieser Welt, der versucht überall Trennung zu bewirken. Und an dieser Stelle müssen wir hingehen und sagen, nein, Gott hat uns eine geistliche Einheit geschenkt. Sie ist von Gott, Amen. Er schenkt sie. Aber weil er sie geschenkt hat, dürfen wir sie dennoch bewahren. Und wie bewahren wir sie? Indem wir verstehen, was diese Einheit ausmacht. Punkt Nummer 1, wir sind ein Leib. Punkt Nummer 2, in euch lebt ein Geist. Ihr alle habt eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt nur einen Herrn, nur einen Glauben, nur eine Taufe. Und ihr kennt nur einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allem. Wisst ihr, ich liebe diese Kriterien, wo Paulus hingeht und sagt, das, was uns eint, ist so stark. Und zwar jedes einzelne Argument, dass jeder, der kommt und sagt, aber ich will dann doch nicht mit denen zusammen sein, letztendlich nicht im Geist Gottes unterwegs ist. Wir sind ein Leib. Ich habe vor einigen Tagen bei uns das Dach geschliffen, in der Ulmer Gemeinde. Ich arbeite da fast nicht mehr körperlich. Ich habe einfach viele andere Sachen zu tun. Aber mir war es wichtig, meinem Freund, unserem Bauleiter zu sagen, hey, ich schätze das, was du tust. Und ich kam da an und die haben mir gleich gesagt, du nimm gleichzeitig den Staubsauger. Du wirst dreckig. Und ich habe gesagt, brauche ich alles gar nicht. Und nach zwei Stunden, während ich da am Schleifen bin und es hat Spaß gemacht, irgendwann brannte mein Auge und ich dachte, vielleicht sollte ich schon mal runter und das irgendwie rauswaschen. Und dann bin ich runtergegangen von dem Gerüst, 12 Meter runter und war im Bad und mein Auge war so geschwollen, richtig monstermäßig. Und jetzt, was habe ich getan? Ich habe nicht gesagt, ist ja nur mein linkes Auge, wen juckt's? Sondern mein ganzer Körper hat gesehen, linkes Auge hat ein Problem, also lass uns das Problem so schnell wie möglich beseitigen. Ich habe meinen Freunden gesagt, Leute, ich muss nach Hause. Ich habe mich erstmal geduscht und dann habe ich versucht, diesen Dreck aus meinem Auge zu bekommen. Am nächsten Tag habe ich gepredigt und man hat immer noch die Schwellung ein bisschen gesehen. Aber warum? Meine rechte Hand hat nicht gesagt, ist doch nur das linke Auge. Sondern wir sind ein Leib. Und alles, der ganze Körper hatte ein Interesse, dem Auge soll es wieder gut gehen. Und ich glaube, dieses Bild ist eigentlich in sich so logisch, dass niemand aufstehen sollte und sagt, ja, was muss ich um Einheit kämpfen? In einem wunderschönen Garten, diesen Garten zu bearbeiten, die Schönheit zu bewahren. Und ich glaube, einerseits ist eine geistliche Einheit von Gott gegeben, aber an uns liegt es, diese Einheit zu bewahren. Ein Leib. Wisst ihr, wenn unser amerikanischer Pastor ist, der einzige Ami bei uns in der Church, dann ist er nicht Pastor, weil wir einen Quotenamerikaner brauchen, sondern er ist bei uns Pastor, weil er ein Mann Gottes ist. Wenn der Cyril Chamda, Pastor in Brenzbach, bei uns im Ecclesia-Vorstand ist, und in Brenzbach war er der einzige Schwarze und er ist Pastor geworden, da hat niemand gesagt, oh, du passt hier gar nicht rein, sondern wir alle haben gesagt, da ist ein Ruf auf seinem Leben, da ist eine Salbung auf seinem Leben und er soll dienen. Wenn ich vor 2 Jahren im Chart vor 1500 vielen, vielen Pastoren und Jugendlichen gepredigt habe, da kam ich nicht als Deutscher, sondern ich kam als Bruder und habe den Geschwistern gepredigt. Wenn ein Johnny Göhner bereit ist, in Südsudan zu gehen, dann kommt er nicht als Deutscher, sondern er kommt als Glied des Leibes. Gesandt von einem Gott, gesandt von einem Geist. Amen. Wir sind eins. Es ist wichtig. In euch lebt ein Geist. Wenn irgendjemand, egal von wie alt er ist, egal wie jung er ist, egal welche ethnischen und wie auch immer, zu mir kommt, dann werde ich nicht hinhören und überlegen, sondern ich werde hinhören, weil ich weiß, wir sind Geschwister. Also ich kenne die Ulmer Gemeinde natürlicherweise noch ein bisschen besser als die Pforzheimer. Wenn unsere koreanische Schwester Namsing zu mir kommt, dann sage ich nicht, oh, jetzt muss ich hinhören, denn sie spricht für die Koreaner. Sondern ich höre hin, weil ich weiß, der Geist Gottes lebt in ihr. Sie liebt Jesus, sie ist älter als ich. Sie hat viel mehr Erfahrung. Also werde ich meine Ohren genau spitzen. Wenn unser eritreischer oder unser äthiopischer Hausmeister mich anspricht und er ist ein Mann von großen Worten nicht, und deswegen werde ich genau hinhören, wenn er redet. Wisst ihr, es gibt so Leute, die reden immer, da kannst du gerne mal einfach abschalten. Denn wer immer redet, der hat wirklich nichts zu sagen. Und es gibt die anderen Leute, die reden nicht so oft, aber wenn sie was sagen, dann sollte man genau zuhören. Wenn mein Bruder redet, dann höre ich hin. Warum? Weil er den Geist Gottes hat. Dieser Geist Gottes ist dir gegeben, ist dir gegeben, ist dir gegeben, ist dir gegeben, ist uns gegeben. Hört aufeinander. Wir haben denselben Geist bekommen. Und ihr alle habt eine Hoffnung. Welche Hoffnung haben wir? Wir haben eine Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist letztendlich das ewige Leben bei Gott zu sein, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und ich liebe diesen Vers, den wir in der Offenbarung lesen. Da heißt es, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Wen hat er? Wer ist das da? Wer ist der Retter? Wer ist der Herr? Einer ist es. Jesus, Amen. Und an uns liegt es, dass die Pygmäen von Kamerun, die Kameruner selbst verachten, an uns liegt es, dass die Pygmäen mit da oben sein werden, ihre Knie vor Jesus beugen. An uns liegt es, dass die Bantus von Kongo dieses Evangelium hören. An uns liegt es, dass aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern und allen Nationen, da gibt es keine Trennung mehr, Punkt. Nicht zwischen Rassen, nicht zwischen Geschlechtern, die Frauen und die Männer. So ein Koks. Wir alle sind eins in Jesus. Lass uns diese Einheit, die Gottes Geist gibt, umarmen. Nicht die Einheit, die irgendeine Einheitsreligion versucht zu etablieren, sondern die Einheit, die Gottes Geist gibt. Da geht es nämlich weiter, ein Herr, eine Taufe. Ich war am Montag in Würzburg mit meiner Tochter. Sie ist gerade im Überlegen, was sie studiert, will wahrscheinlich Jura studieren und wir haben zwei Städte so, oder sie hat sich zwei Städte angeschaut. Und wir fuhren in diese schöne alte Stadt rein und vielleicht finden manche Leute diese Stadt unglaublich schön. Ich muss ehrlich sagen, bei mir kam so ein Geist der Bedrückung über mich. Das habe ich ganz selten erlebt. Denn alles, was ich gesehen habe, war Heiligen. Heiligenkult von vorne bis hinten. Eine große Kirche nach der anderen und äußerlich denkst du Gotteshaus und dann kommst du rein. Aber da spielt Gott keine Rolle. Es herrscht die Königin Maria. und die herrscht so offensichtlich. Egal, wo du hinschaust, Königin Maria, links und rechts, geradeaus, egal, wo du hinschaust. Und irgendwie habe ich das gespürt. Da ist eine Skulptur, liegt eine Frau im Sterben und um diese Frau herum 12 Männer oder 11 Männer. Und jeder kann überlegen, wer diese 11 Männer sind. Da muss ich gar kein Katholik sein, um diese Skulptur zu interpretieren. Aber ganz ehrlich, das ist nicht unser Herr. Maria, ich liebe Maria. Geniales Vorbild. Ich habe so oft über Maria gepredigt, aber sie ist meine Schwester. Ich beuge meine Knie nicht vor Maria. Ich beuge meine Knie auch nicht vor den Menschen, die sagen, lass uns Jesus und Maria anbeten. Nein, es gibt nur einen Herrn. Punkt. Und dieser Herr ist Jesus. Er hat einen Namen, nicht Maria, sondern Jesus. Punkt. Und deswegen suche ich auch nicht die Einheit, wo am Ende alles mit dabei ist. Und die Hauptsache, wisst ihr, der Prophet ist so ein Quark. Im Gegenteil, da war geistlicher Krieg. Bis heute ist ein geistlicher Krieg. Es ist nicht egal, ob du zu Allah betest oder zu Jesus, zu Maria oder zu Jesus. Nein, es gibt nur einen Retter und der heißt Jesus, einen Gott. Eine Taufe. Wir werden gerade jetzt taufen. Wie sieht diese Taufe aus? Es ist nicht die Kindertaufe, das ist keine Taufe. Sonst wäre es Zwangstaufe. Zwangsehe. Stell dir mal vor, noch bevor du weißt, dass du Männlein und Weiblein bist, hat man dich verheiratet. Und dann sollst du diesen Bund dann irgendwann mal als 20-Jähriger erfüllen und mit diesem Mädchen oder mit diesem Jungen glücklich werden. Da würde jeder moderne Mensch sagen, so ein crazy, nein, das geht gar nicht. Muss doch deine Entscheidung sein. Wisst ihr, die Bibel ist sehr modern. Gott geht hin und sagt, das ist deine Entscheidung. Glaube, dann taufe. Glaube, dann taufe. Glaube, dann. Es gibt keine Ausnahme. Und an dieser Stelle ist diese Taufe nicht, ach, wir sind alle getauft, worauf wissen wir nicht. Nein, diese Taufe ist auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist die Einheit, die Gottes Geist bewirkt. Also absolut ein Kampf um Einheit einerseits, aber nicht eine Einheit, der nicht die richtige Basis hat, sondern die Einheit, die Gott schenkt. Und hier gibt es diese 7 Kriterien und ich glaube, es ist gut, wenn wir als Gemeinde uns diese Kriterien anschauen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Halleluja. Wir merken, wir leben in verrückten Zeiten. Und in verrückten Zeiten brauchen wir gute Antworten. Brauchen wir Sicherheit. Wer gibt dir Sicherheit? Gott gibt dir Sicherheit. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Ich werde euch meinen Geist geben, diesen Geist des Trostes. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er ist da. Und an uns, und jetzt konkret für uns als Ecclesia Pforzheim, lasst uns die Mauern niederreißen. Ich kenne euch nicht so gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier sind unsichtbare Mauern. Ich kenne meine Gemeinde in Ulm ziemlich gut. Und ich kann euch sagen, mit jedem Jahr kommen mehr Mauern dazu. Ideologische Mauern, Stilfragen und so viele Mauern. Und ich denke mir, Gott, wofür bist du gestorben? Damit wir mit so vielen Mauern leben? Nein, danke. Lass uns die Mauern niederreißen. Du hast sie niedergerissen. Amen. Wir sind eins in Jesus. Es spielt keine Rolle, ob du 90 oder 10 bist, ob du Frau oder Mann, ob du Jude oder Grieche, ob du gelb oder schwarz oder rot oder gelb bist oder weiß. Spielt keine Rolle. Ob du Deutscher oder Pole bist, spielt keine Rolle. Wir haben hier nicht die Vertreter von, oh, ich bin der Quotenmensch für, ich weiß nicht, welche Fraktion. Sondern du bist Christ. Amen. Der Geist Gottes lebt in dir. Und wenn ich dir zuhöre und wenn du mir zuhörst, dann weil wir Geschwister sind, weil ich dein Bruder bin. Weil du mein Bruder bist, weil du meine Schwester bist, weil die Einheit von Gott gegeben ist und weil wir im Himmel für immer zusammen sein werden. Ich habe unsere koreanischen Gruppe und ich mag die Schwester, hört euch auf mit eurem koreanischen Kulturverein, ich habe keinen Bock darauf. Ich gebe euch noch eine kurze Zeit. Einheit ist etwas, das wir suchen dürfen, etwas, das wir, ja, was Gott gibt, aber was wir auch umarmen dürfen. Und ich wünsche mir, dass wir die Mauern, die da sind, und vielleicht sind Mauern in deinem Herzen auch gegenüber ganz bestimmten Menschen, dass du diese Mauern einreißt im Namen Jesus. Und dass du sagst, Gott, und ich will Frieden haben. Darf ich beten? Und ich lade dich ein, mitzubeten. Jesus, du bist da in unserer Mitte. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um ein neues Reich hier auf dieser Erde zu etablieren. Ein Reich, das weit über diese Erde Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Reich, dein Wort wird nicht vergehen, etabliert wird und bleibt, Jesus. Und Jesus, wir danken dir, dass du durch dein Blut, durch dein Opfer etwas, eine geistliche Wirklichkeit etabliert hast, in der wir leben dürfen. Wir müssen sie nicht bewirken, sondern du hast sie bewirkt. Wir dürfen sie umarmen, wir dürfen sie wahrnehmen und wir dürfen sie hegen und pflegen. Und wir dürfen Einheit buchstabieren mit allen Generationen. Gott, und ich bete, dass hier keine Trennung der Generationen geschieht. Einheit mit allen Stämmen, mit allen Rassen, mit allen Sprachen, Gott. Dass niemand sagt, ja, ich mag alle, bloß die da nicht. Gott, wir gehören alle dazu, Gott. Ich bete darum. Einheit zwischen Juden und Griechen, zwischen Mann und Frau, Gott, ich bete darum. Und Jesus, du siehst die unsichtbaren Mauern auch hier in Ekklesia Pforzheim. Mauern, die ich noch nicht kenne, die vielleicht wir selber gut kennen hier, Gott. Und ich bete so sehr, dass du sie einreißt. Und ich bete so sehr, dass wir selber sie auch einreißen. Dass wir Vorbehalte, die da sind, ja, auf die Seite schieben. Dass wir ganz bewusst vergeben. Dass wir ganz bewusst aufeinander zugehen. Dass, wenn Corona vorbei ist, wir uns die Hände geben, aber jetzt schon im Geist uns umarmen und sagen, du bist mein Bruder, meine Schwester, wir gehören zusammen. Wir Arme haben einen Herrn, wir haben eine Hoffnung, der Himmel wartet auf uns und wir haben denselben Geist, wir haben nicht einen anderen Geist, sondern derselbe Geist Gottes lebt in uns. Halleluja. Deine Reaktion darf ein Gebet sein im Herzen, wo du sagst, Gott, und ich werde die Mauern, die in meinem Herzen sind, angehen. Und in deinem Namen werde ich sie einreißen. Und ich will wertschätzen, was du mir gibst. Meine Schwester, mein Bruder, meinen jungen Bruder und meine alte Schwester. Ich will alles wertschätzen, denn wir sind eins, ein Leib. Amen.